Was hat Gott sich wohl dabei gedacht? Ich meine, als du auf die Welt gekommen bist, wen hat er gesehen? Ein kleines Baby natürlich. Wen hat er gesehen, als du ein Schulkind warst? Ein junger Mensch? Wen wird er sehen, wenn du vielleicht eine Greisin oder ein Greis bist? Nehmen wir mal so das Alter von 90. Wen sieht er, wenn du stirbst? Warum stelle ich dir diese Frage? Weil sie genau auf das zielt, was heute Abend mein Anliegen ist. Überhaupt für diese Konferenz. Das vorhin nochmal auf den Punkt gebracht, für alle, die Fremdworte lieben. Es geht darum, dass ich erkenne, was wir eben schon wunderbar im Lobpreis eigentlich besungen haben, was für ein Image, ein Imago, ein Bild Gott von dir hat. Birgit hat das erwähnt, dass ich auch Spiritualität unterrichte. Das ist ein großes Gebiet, da kann man so viel schöne Sachen machen. Ich mache mit den Studierenden öfter auch Übungen. Ich werde mit euch auch zwischendrin Übungen machen. Nennt es Ministry Zeit oder wie auch immer. Auf alle Fälle wird es zwischendrin immer plötzliche Übungen geben. Weil letztlich geht es um Erfahrung. Ich kann etwas mitteilen, eine Botschaft. Und trotzdem, wenn die nicht erfahren wird, muss man sie später in der Kassette oder sonst was anhören oder das nochmal nachhören. Es muss ja irgendwo ein Teil von uns werden. Und wenn wir eine Konferenz machen, dann geht es nicht nur darum, dass wir zunehmen an Wissen, dass wir Zusammenhänge erkennen, sondern dass wir erkannt werden und dass wir uns erkennen und Gott erkennen. Und erkennen bedeutet, auch vom hebräischen Denken her, dass du Anteil nimmst. Also die Frage, wer bist du, was ist deine Identität, die ist tragend für dein ganzes Leben. Und es ist nicht so sehr die Frage, was tust du oder was lässt du. Ich bin jetzt Sabbatier, so nenne ich mich scherzhafterweise, also Rentner, Sabbat, ja. Sabbatier hört sich irgendwie lustig an oder Privatier, da müsste ich viel Geld haben, also das ging nicht, aber Sabbatier. Hineinkommen in diese Ruhe Gottes. Eigentlich geht es nicht nur darum, wenn man aus dem Arbeitsleben aktiv ausscheidet, sondern es ist ein Lebensprogramm und wohl dem Menschen, der schon im Sabbat ankommt, wenn er noch voll im Dienst ist, wenn er noch klein ist, noch jung ist. So wie Jesus im Zenit des Willens Gottes lebte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus wirklich Stress hatte. Höchstens das, was die Psychologen Eustress nennen, also gute Energien, die ihn beflügelten und Motivationen. Aber dieses viele krankmachende Stress, der Distress, den wir heute kennen, das ist eigentlich nicht das, was Gott vor Augen hat, wenn er an dich denkt. Er denkt auch nicht in erster Linie an dich, was tust du für mich? Jeder Vater und jede Mutter wird das vielleicht ein bisschen nachempfinden können. Ich bin verheiratet mit Christiane seit vielen Jahren. Wir haben uns kennengelernt vor 60 Jahren. Also da kann man überlegen, wir sind nicht so lange verheiratet. Nicht, dass ihr das denkt. Sie war 6 und ich war 6 und sie war 4 Jahre alt. Und also da haben wir uns kennengelernt. Und wir haben nicht nur Funktionen, die wir miteinander erfüllen, sondern die Liebe wächst, die Erkenntnis voneinander wächst. Wenn ich sie jetzt anrufen würde und ich wüsste genau, sie brauchte nur ihren Namen sagen, dann wüsste ich, wie es ihr geht. Das ist, wenn man so lange miteinander ist. Kann das so gehen? Ja, sehr schön. Wir haben 3 Kinder, die sind jetzt schon erwachsen. Die älteste Tochter lebt in Ungarn mit ihrem Mann. sind Lehrer, ist Religionslehrerin dort an der deutschen Schule. Und der Sohn ist auch Pastor geworden. Die leben in Alzey, wo immer das ist, im Rheinland-Pfalz. Und die jüngste Tochter lebt in Frankfurt mit ihrem Mann. Als die kamen ziemlich dicht hintereinander, innerhalb von 2-3 Vierteljahren, hatten wir 3 Kinder. Das fanden wir auch gut. Die hatten immer jemanden zum Spielen und so weiter. Und wir hatten am Anfang immer jemanden zum Wickeln. Es war also immer genügend Stimmung in der Bude. Und die lebendigste von unseren 3 war damals die kleine Eva, die jüngste. Und sie hatte eine Lieblingspuppe. Ich habe die Geschichte schon öfter mal erzählt. Ich erzähle sie jetzt an dieser Stelle auch. Das war eine Billigpuppe. Also die haben wir günstig irgendwo bekommen. Und sie liebte die über alles. Das Problem dieser Puppe war, dass der Kopf immer abfiel. Wir haben ihr allerlei gute Ersatzmodelle gekauft, aber die waren nicht richtig. Also ihr Tommy, so hieß die Puppe, die liebt sie über alles. Und sie kam manchmal, da war sie vielleicht 3, 4, dann kam sie in mein Arbeitszimmer. Wir hatten eine sehr große Wohnung früher in Hannover, wo wir gelebt haben, wo ich Pastor war. Das war so ein Altbau mit so riesen hohen Wänden. Da musste man immer heizen, ja. Aber es war sehr schön. Und da hatte ich ein sehr großes Arbeitszimmer und die Kinder durften nur ins Arbeitszimmer kommen, wenn sie klopften. Ja, die hatten genügend andere Räume, wo sie reinlaufen durften. Aber Eva hielt sich nicht dran. Ich hörte den Schrei aus ihrem Kinderzimmer und wusste, der Kopf ist wieder ab. Die schrie, egal ob ich da eine Beichte hatte oder irgendwas ausarbeitet, die kam zu mir, der Kopf ist ab, Tommy, muss Tommy sterben und was weiß ich alles. Ja. Und ich war bei uns der Arzt, also ich durfte immer, auch wenn die Kinder was hatten, sie versorgen und ebenso auch die Puppe. Und das war ganz einfach, ich musste den nur aufdrehen, aber das durfte nicht machen. Ja? Und dann habe ich den schnell raufgedreht. Und dann kam sie auf meinen Schoß und sie nahm mich in den Arm und sagte, Papa, du bist der Allerbeste. Und gab mir einen Kuss. Ich habe gedacht, das ist schön, aber hätten wir unsere Kinder so erzogen, sie wären morgens alle 3 in mein Arbeitszimmer gekommen. Vater, wir ehren dich. Wow. Ja. Du bist würdig zu empfangen unseren Dank. Hätte ich mich dran gewöhnen müssen. Das nächste. Was ist dein Wille? Was können wir tun für dich? Mir fiel immer was ein. Ich habe später, zu späteren Zeiten, immer Arbeitszettel geschrieben, was sie alles machen sollen. Zimmer aufräumen und so weiter. Und dann hätten sie das mitbekommen. Und abends, wenn sie gekommen, Vater, danke für diesen guten Tag. Und dann wieder rausgegangen. Jeden Tag das gleiche Modell. Sie wären nie auf meinen Schoß gekommen, hätten geweint. Sie hätten nie mein Herz gehört. Sie hätten mich nie geküsst. Und ich sie nie. Obwohl sie Gebein von meinem Gebein sind, um es mal lutherisch zu sagen. Das Problem, eines der Probleme, warum heute in der Christenheit, auch in Freikirchen, wir sind viel mit Freikirchen unterwegs, wo vieles stagniert und stockt, liegt gar nicht daran, dass wir falsche Lehre haben und sowas. Es liegt auch nicht an unserer Faulheit. Wir sind vielleicht ein bisschen bequem manchmal, aber meine Güte, was rödeln wir rum? Die Gemeinde ist kein Gulag. Ein Gulag ist ein Arbeitslager. Ja? Ja. Und wenn wir eine Konferenz vorbereiten, ihr wisst, was ich meine. Was wir alles machen, Lobpreis, Probe, muss alles klappen. Und wir funktionieren für den Herrn. Und dann haben wir noch die Riesenernte, die einzuholen ist. Die nimmt ja kein Ende. Die Weltbevölkerung wächst ohne Ende. Und jeder möchte irgendwo in der Funktion sein, also dem Herrn dienen mit den Gaben, die man hat, was immer das dann ist. Und man will effektiv sein. Das ist auch nicht schädlich. Aber es trifft nicht Gottes Sehnsucht. Das ist der eigentliche Punkt. Man kann sich in der Frömmigkeit verlieren. Und ich weiß, wovon ich rede. Und es, welche Mühe hat Gott, Leute an sein Herz zu ziehen. Als ich hierher gefahren bin, habe ich mich nochmal mit der Geschichte der Vineyard-Bewegung befasst. Ich habe damals die Anfänge verhältnismäßig hautnah mitbekommen von den Kongressen hier in Deutschland, die ich mitverantwortet habe, von der GGE damals mit einem Arbeitskreis und viele Begegnungen mit John Wimber gehabt. Und vieles kam in mir so hoch, auch als ich in Hannover Pastor war, haben wir dann Bob Mumford eingeladen. Das war der erste nationale Leiter von England. In Europa fing die Vineyard-Bewegung da an. Und wir hatten eine große Versammlung in Hannover, damals in unserem Ersatzhaus. Das war so eine Aula. Und wir waren alle gespannt. Und Bob kam etwas spät und er sagt, ich brauche einen Kaffee. Also haben wir ihm Kaffee gegeben, hat alles da, oder ein Cola, irgend so ein Zeug, was ihn auffrischt. Und er stand da vorne. Holy Spirit, come. Die ganze Zeit. Viertelstunde, die Gemeinde, es war proppenvoll. Deshalb sind wir da nicht viel. Hallo, der Herr kommt bald wieder, so ungefähr. Wir haben was zu tun. Und dann sagt er, okay, lasst uns ruhig sein. Und dann merken wir, wie der Geist Gottes kam und sein Werk tat. Vorhin hat mich jemand angesprochen, der war an dem Abend dabei. Ich selber weiß, an dem Abend sind viele, viele Berufungen von Gott klar geworden. Leute wussten, wozu sie sind. Es passierten Heilungen und viele andere Zeichen und Wunder. Aber am Anfang, die erste halbe Stunde, dachte ich, Gott hat Zeit, ey. Aber ich nicht, so ungefähr, ne? Ja. Warum erzähle ich dies alles? Die Gotteserkenntnis soll wachsen. Und das korrespondiert mit deiner Selbsterkenntnis. Das ist das Interessante. Das ist eine Grundlage in der Spiritualität. Du wirst dich Gott nur in dem Maße erkennen, wie du bei dir selbst ankommst. Und umgekehrt, so wie du bei dir ankommst, wirst du fähig sein, Gott zu erkennen. Das korrespondiert miteinander. Was meine ich mit ankommen? Ich hoffe, ihr habt Bibeln dabei. Auch vielleicht sogar analoge Bibeln, wo man noch drin blättern kann, so wie früher. Wenn es ein elektronisches Modell ist, ist auch okay. Ja. Ich lade euch ein, den Epheserbrief aufzuschlagen, Epheser Kapitel 1. Und dort lese ich Vers 15 bis Vers 18. Oder bis Vers 19. Ich lese das nach der Schlachter-Übersetzung. Übrigens, es wäre schön, wenn ihr auch morgen die Bibeln unbedingt mitbringt. Das macht das ganze Unternehmen für mich einfacher, weil ihr dann mitlesen könnt. Darum lasse auch ich, schreibt der Apostel, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Vielleicht soweit erstmal. Das ist ein starker Text. Ich liebe den. Und da geht es um den Geist der Weisheit und der Erkenntnis. Darum geht es mir heute Abend. Wie kommt man zu einer Selbsterkenntnis? Ihr habt ein interessantes Thema, die Faszination. Als wir darüber telefonierten, Birgit, kannst du dich vielleicht entsinnen, dass ich gesagt habe, ach eigentlich, so toll ist es vom Wortsinn nicht. Weißt, kannst du dich erinnern? Ja? Denn es heißt eigentlich verzaubern, vom Lateinischen. Ne? Manche übersetzen es auch mit verhexen. Ne? Also wir wollen ja nicht verhext sein, aber gemeint ist, dass jemand mich total in seinen Bann nimmt. Ich komme nicht mehr los davon. Das ist Faszination. Ja. Und es geht nicht nur darum, dass ich etwas für Jesus tue, sondern dass er mich verzaubert. Eigentlich ist das schön, das ist eine schöne Übersetzung. Und verzaubern hat etwas Geheimnisvolles, hat aber auch etwas Schönes in sich. Wenn ich zum Beispiel zu meiner Frau sage, du siehst zauberhaft aus, will ich ihr ja nicht sagen, du bist eine geheimnisvolle Nummer, sondern ich will ihr eigentlich sagen, wie schön sie ist. Ja? Zauber, der Zauber. Und darum geht es mir. Wie können wir durch den Geist Gottes in eine verklärt werden, um es mal anders zu sagen? Wie kann dein Heiligenschein deutlicher werden? Dass du ihn selbst vielleicht nicht merkst, aber andere. Dass von deinem Leib, wo immer du hingehst, Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das ist nicht abhängig von deinem Gesundheitsstatus. Es ist nicht abhängig von deiner Funktion. Es ist auch nicht abhängig von dem, was du weißt und deiner Bildung. Es ist allein abhängig von davon, wie stark der Christus in dir wohnt. Wie alles, was dein Leben ausmacht, zu ihm gehört. Nun, das geschieht in unterschiedlicher Weise. Ich möchte uns noch einen anderen Text ins Herz legen heute Abend. Das wird uns gleich in eine praktische Übung reinführen. Aus dem ersten Petrusbrief. Petrus ist ja eigentlich mehr bekannt für verständliche Rede, wobei bei dem Apostel Paulus muss man immer so lange überlegen, was er meint, manchmal. Petrus aber schreibt hier auch etwas, was fast verschlüsselt ist. 1. Petrus Kapitel 4. Und er geht in diesem ersten Petrusbrief zunächst auf die ganze leidvolle Situation der Gemeinden ein, an die er schreibt. Die leiden unheimlich. Die haben also defizitäres Programm, um es mal heute verständlicher zu sagen. Ja. Da ist kein Erfolge, sind da zu feiern und nichts. Da ist wirklich Leiden und sie werden richtig durch die Mangel genommen. Und er deutet das und sagt, deutet eure Leiden als Teil der Leiden Christi. Die erste große Grundrichtung, die er gibt. Wenn du leidest und du kriegst dein Leiden nicht zusammen mit Christus, dann gnade dir Gott. Ich leide viel, man sieht es nicht, viele sagen, du kommst gerade aus dem Urlaub und so weiter. Ich habe rund um die Uhr Schmerzen, seit vielen Jahren. Und früher habe ich die Schmerzen immer, oh, du böser Schmerz, du Schmerz, ich gebiete dir im Namen Jesu. Dann habe ich gefastet. Und was man alles so macht, wenn man Schmerzen hat. Manchmal nimmt man auch Tabletten oder was anderes. Nun, heute mache ich so, wenn ich von Schmerzen meinetwegen nachts wach werde, dann sage ich, Herr, wir haben Schmerzen. Das ist die beste Medizin für mich. Das hilft mehr als jede Medizin. Zu wissen, alles, was mich betrifft, betrifft den Herrn. Er hat sich mit mir verbunden, auf ewig. Jede Zelle an meinem Körper gehört ihm. Jede Empfindung in meiner Psyche kennt er durch und durch und er haust in meiner Psyche. Er wohnt da drin, obwohl meine Psyche echt eine Zumutung ist. Für mich und für meine Frau und für unsere Kinder. Ja. Was heißt Zumutung? Ich finde, Gott hat es ganz gut gemacht, aber Es sind schon ein paar Macken drin. Je älter man wird, umso mehr merkt man das ja. Er wohnt da. Er ist ein Teil von mir geworden. Er hat sich mit mir verbunden. Und dann geht Petrus weiter und jetzt kommt dieses Wort. Ich lese Vers 14, Kapitel 4, Vers 14. Makarioi, glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen. Und jetzt kommt es, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, ruht auf euch. Wie ruht denn der Geist? Das steht in der griechischen Originalsprache, dass der Geist sozusagen eine Pause einlegt in uns. Das ist interessant. Ja, der Begriff Pause kommt darin vor. Ja? Er nimmt dich sozusagen in diesen Schabbat. Er zieht dich da rein und sagt, komm, komm mal aus deinem Leidensloch raus. Komm mal aus deinem Bemitleid. Komm aus dir selbst mal raus. Und dann soll man ruhen im Geist. Ich weiß nicht, wer von euch das von den Anfängen der Vineyard-Bewegung und Toronto-Bewegung und alles mal mitbekommen hat. Da war Ruhen im Geist so ein Stichwort. Das waren Leute, wenn man für die gebetet hat, die fielen um oder sowas. Ja. Ich habe die Leute meist schon vorher hingelegt, hätte ich fast gesagt, oder auf den Stuhl gesetzt. Ich sage, es könnte sein, dass die Wirkung Gottes dich körperlich ergreift. Und hast den Halt. Ja. Warum müssen die alle hinfallen? Aber das nur nebenbei. Also das nannte man Ruhen im Geist. Und ich möchte jetzt mit uns eine ganz schlichte kleine Übung machen. Ich will einfach beten, dass du mal alles, was du, wenn du was in der Hand hast, weglegst. Erstmal so zur Übung. Dass du deine beiden Füße, wenn es geht, voll auf die Erde stellst. Also kannst sitzen bleiben, möglichst ruhig. Und ich will beten, dass der Geist, der Doxa, das ist die Schönheit Gottes, der Glanz, dein heiligen Glanz, dass der Geist Gottes, der Geist der Doxa, der Schönheit, der Herrlichkeit auf dir ruht. Versuch mal in der Zeit nichts zu denken. Mal sehen, ob das klappt. Wer das hinkriegt, ist ein Künstler. Aber wenn du was denkst, ist auch nicht schlimm. Also wir machen nichts. Ich lade ein. Herr, du siehst einen jeden hier. Menschen, die leiden. Im Geist, in ihren Beziehungen. Menschen, die voller Energie und Freude sind. Du siehst uns, Herr. Wir beten, Geist Gottes. Du Geist der Herrlichkeit. Komm. Und nimm uns hinein in deinen Sabbat, in deine Ruhe. Vielleicht öffnen wir euch wieder unsere Augen und kommen im Diesseits hier voll an. Wenn Gottes Geist mich berührt, uns berührt, zieht er uns nicht weg von der Wirklichkeit. Ist auch interessant. Die Ekstase. Das, wo man außer sich ist, wo man sich nicht mehr unter Kontrolle hat, das ist schon eine Ausnahme. Das Normale ist, je mehr der Geist Gottes an dir wirkt, umso mehr kommst du bei dir an. Du bist auf einmal du. Du wirst der, der du in Augen Gottes bist. Deine Gebete zum Beispiel sind nicht mehr geprägt von den ganzen Anliegen und allem, was man so dem Herrn auch sagen soll. Wir sollen ihm unser Herzen ausschütten. Wunderbar. Schütte, solange bis alles weg ist. Ja. Das ist wichtig, dass wir ihn loben, dass wir aus uns raussprudeln. Aber richtig intensiv wird es oft, wenn du einfach mit ihm verbunden bist. Das ist so ähnlich wie, wenn Verliebte sich anschauen. Es ist eine Ehetherapie, habe ich gehört. Das ist auch, wenn man mal so Konflikte hat, soll man sich so Kopf an Kopf aneinander legen und ungefähr eine Stunde in die Augen schauen, ohne dass man was sagt. Ja. Sehr therapeutisch. Gott will dich anschauen. Im Anschauen seines Bildes werde ich verwandelt in sein Bild. 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 18. Um diese Verwandlung geht es Gott. Das ist das Eigentliche. Und wenn jemand sagt, ich bin so lange dabei, ich kann ja nichts mehr erwarten, ich weiß alles von Gott. Meine Güte, du wirst dich nie an Gott satt sehen können. Und wenn du dann im Himmel ankommst und sagst, ach so, die bin ich. Vielleicht wird er dich mit einem Namen ansprechen, den du gar noch nie gehört hast. Also nicht so einen komischen Namen wie Heinrich oder Wolfgang oder Inge oder Gisela oder sonst was. Das meine ich jetzt nicht, diese deutschen Namen, die wir alle haben. Wo er sagt, das sehe ich in dir. Das habe ich immer gesehen, als du geboren wurdest schon. Dieser Gedanke wird sich mehrfach wiederholen an diesem Wochenende. Was hat Gott dir für Namen gegeben? Also ich heiße Heinrich und Heinrich heißt, ich bin reich an Wald, da habe ich kein Interesse dran, zumal das Waldsterben ist. Und der zweite Name gefällt mir schon besser, Christian, der Christuszugehörige. Meine Frau heißt Christiane, trifft sich gut. Hat man natürlich Probleme mit den Namen unserer Kinder, aber wie auch immer. Das sind Namen. Es ist interessant, wie Gott, als er die Welt erschaffen hat, sich sicherlich gefreut hat und als er die Menschen geschaffen hat, sie hineingenommen hat in sein Image, in sein Imago, in sein Bild. Da hat er dich reingenommen, uns alle reingenommen. Und er sagt, sehr gut. Nicht nur gut, sehr gut. Wir lesen in dem Buch der Bücher von diesem Gott, wie er die Welt erschaffen hat in aller Buntheit und Vielfalt. Gott hat unheimliche Kreativität. Je mehr du in der Ruhe Gottes im Schabbat ankommst, in seinem Herzschlag, umso kreativer wird es. Es wird nicht langweilig. Es ist ein Konzert, das sich öffnet. Es ist der Himmel, der sich öffnet. Ja. Gott hat es geschaffen und wie sehr muss es Gott schmerzen, wenn Menschen ihm den Rücken zudrehen und sagen, ja, ich habe Interesse an dir. Herr, höre mich doch. Herr, schau, hör doch auf mich. Und ihn nicht anschauen. Menschen, die sich nicht mehr anschauen, haben meist Beziehungsstörungen. Sagen uns die Psychologen, ob die immer recht haben, weiß ich nicht. Es gibt auch Menschen, die einfach so ein bisschen so rumgucken immer. Aber es ist schon, der Augenkontakt spielt eine Rolle, eine große Rolle. Ein Ankommen bei dem anderen. Wie sehr muss das Gott geschmerzt haben, als Menschen sich abwenden? Oder wenn du Gott so gegenübertrittst, ich rede nicht mit dir, wir haben uns nichts mehr zu sagen. Oder, Herr, jetzt habe ich dir alles gesagt. Ich habe dich informiert. Wie ist deine Beziehung zu Gott, wenn du betest? Ist es der Schoß? Oder ist es dein Buch, was du abhackst? Was ist das? Was macht das mit Gott? Wenn Leute, die er liebt, ihm wieder weglaufen, abgängig sind, weggehen. Das Zitat, wollt ihr auch weggehen? Johannes 6, Vers 66. Wer ist gerade im Abgang? Wahrscheinlich niemand hier. Ich will das keinem einreden. Aber wie wir manchmal selber Dinge machen, autonom sind, uns selbst Nomos, uns selbst Gesetzgeber sind. Und wenn wir dann beten, sagen wir, Herr, mach das bitte, was wir vorhaben. Es könnte sein, dass so ein Gebet Gott schmerzt. Könnte sein. Hast du vergessen, sagt er, dass ich Gott bin? Dass ich den Kopf raufschraube, nicht du? Dieser Schmerz Gottes bewegt mich viele Jahre schon. Du hast gesagt, dass ich prophetisch unterwegs bin. Ja, das stimmt. Im Wesentlichen durch den Schmerz Gottes. Der Schmerz Gottes ist sozusagen wie ein Navigator für das Prophetische. Wenn du Gottes Leidenschaft und Schmerz nicht kennst, Was willst du denn über ihn sagen? Übrigens, Leiden und Leidenschaft ist in der lateinischen Sprache das gleiche Wort. Passion. Das gehört zusammen. Die Liebe, die brennende Liebe und zugleich das Leiden. Ich war über 40 Jahre Pastor aktiv und habe die ganzen Jahre einen Grundsatz gehabt. Ich habe viele Grundsätze gehabt. Einen, der war sehr schwer. Aber ich habe es immer mehr gelernt. Gesagt, ich werde niemanden in der Gemeinde ermahnen, wenn ich über seine Not oder Sünde nicht weinen kann. Und über manche Sünde habe ich mich nur geärgert. Ja. Da habe ich gedacht, ich bin hier Pastor, ich muss sehen, dass der Laden reine bleibt und so. Ja. Ich muss dich mal ermahnen, du bist ein bisschen störrisch und hochmütig und düdüdüd. Und ich merke, das brachte überhaupt nichts. Ja. Ermahnung, die nicht in den Schmerz Gottes reingetaucht ist, wo du mit Christus leidest, an dem hat keine Autorität. Definitiv nicht. Es gilt übrigens für alle Geistesgaben, was ich hier sage. Für die Prophetie, für die Seelsorge, für die Lehre, für die Diakonie, für alles. Dieser Schmerz Gottes, er weint. Ich hatte am Anfang meines Dienstes, ich muss mal ein bisschen zur Uhr gucken, ja. Am Anfang meines Dienstes, ich war zunächst Jugendpastor in Niedersachsen für die Baptisten dort und war dann sehr früh in den charismatischen Aufbrüchen in Deutschland engagiert. Als 16-Jähriger gab es so ein Netzwerk der Jesus People in Deutschland. Da war ich Drahtzieher, so nannten wir uns, also die Deutschland-Koordinatoren. Wir wollten das alles hier so im Sinne des Herrn verwandeln und transformieren, würde man heute sagen. Und ich war immer früh, so machen wir das, so geht das, zack, 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 zack. Und dann hat Gott mir diese Lektion der Träne gegeben. Warum? Als ich Pastor wurde, das war damals auch eine der größten Baptistengemeinden in Deutschland, in Hannover. Ich war ein ziemlich junger Mann, 29 Jahre. Und ich merkte, ich hatte immer eine Seelsorgeliste von ungefähr 70, 80 Personen, die dringend mit mir sprechen wollten. Ich dachte, ey, das macht mich krank. Geht nicht. Ich habe die Liste abgearbeitet, es kamen immer welche nach. Ja. Das hat dazu geführt, dass ich nach 2 Jahren nicht mehr weinen konnte. Ich hatte keine Tränen mehr. Ging nicht. Meine Seele war vertrocknet. Nicht, weil ich die Leute nicht mochte, aber ich musste irgendwie eine Distanz schaffen, weil sonst geht das nicht. Das gilt für fast alle helfenden Berufe. Und dann bin ich zu einem Seelsorger gegangen, Charles Sipthorp, so hieß der. Sipthorp, kennt ihn jemand? Mir geht nur die Dinosaurier kennen den noch. Charles, ein wunderbarer Mann. Und ich sage, Charles, du musst mit mir beten. Und sagt, kein Problem, die Tränen Gottes mögen dich beglücken, so ungefähr. Ja, ich so, was betet der da? Und dann kam das wirklich. Ich fuhr zurück von der Konferenz, wo ich ihn traf, und ich sah Deutsche, ich sah die ganzen Kirchen. Ich fing an zu weinen. Und ich dachte, was ist denn das? Ich kann ja gar nicht mehr aufhören. Es kam mit so einer Macht. Und ich weiß, da gab es noch gar kein Toronto-Zeug. Das kam ja später, ja. Aber da, ich stand auf der Kanzel als junger Prediger und ich nahm die Bibel und ich las. Es geht mir bis heute so, wenn ich das Wort Gnade lese, fange ich an zu heulen. Es ergreift mich zutiefst, weil ich weiß, was das Gott kostet. Ja. Und ich konnte fast nicht predigen. Ich sage, Herr, ein bisschen weniger. Ja. Ein bisschen weniger. Ja. Aber diese Tränen sind was Kostbares. Ja. Nun gibt es immer Menschen, die einfach austrocknen, die nicht mehr weinen können. Aber das ist ein anderes Problem. Ich spreche jetzt von der geistlichen Dimension der Tränen. Dass du den Herzschlag Gottes hörst. Was empfindet der Herr, wenn er an Vinyard denkt? Hier, an euch als Netzwerk. Frag doch nicht, Herr, was hast du mit uns vor? Was empfinde der Herr? Nun, das sind wesentliche Fragen. Wie Jeremia weint, ist eine meiner Berufungsgeschichten. Ich habe damals als junger Mann, da war ich 16, 17 Jahre da, als die ganzen Jesus People waren, und ich war in einer kleinen Baptistengemeinde in Bückeburg, allein der Name schon war. Bücken, ja. Irgendwie, es war alles so klein, es ist eine wunderschöne Kleinstadt. Ja. Es war eine kleine Gemeinde, hier waren 39 Mitglieder und zwei Jugendliche etwa. Und wir haben von Erweckung, wir wollen Erweckung. Und dann saßen wir da und hatten wir so eine Quietsch-Harmonium. Und es waren alles liebe Menschen. Ja, und ich war eifrig und habe gebetet und gebetet. Herr, mach alles neu und so, was weiß ich. Ja. Und der Herr hat viel mehr Geduld als ich gehabt. Natürlich hat er immer noch. Und hat mir die Augen dann geöffnet, die Liebe, die er hat zu dieser Gemeinde. So, als habe ich meinen Faden verloren. Das ist, wenn ich mein Konzept nicht ausschreibe. Wie auch immer. Jesus weint, hineingenommen in seine Beziehung, in sein Leiden. Ja, das ist die Geschichte, will ich erzählen. Und ich habe in dem Gebet Jesus Vorwürfe gemacht. Ich habe gesagt, Herr, ich wüsste genau, wie diese kleine Baptistengemeinde auf Vordermann geht. Erstens, zweitens, drittens. Ich habe immer drei Punkte normalerweise. Und war auch nicht schlecht. Nur so geht das nicht im Reich Gottes. Das Reich Gottes funktioniert so nicht. Die vielen Erneuerungsbewegungen und so weiter und so weiter. Ja. Warum kippt das? Weil wir nicht mehr am Herzen Gottes sind. Das ist der Punkt. Und es ist mein Gebet, dass Gott uns alle an sein Herz zieht. Und da habe ich gebetet, Herr, diese Gemeinde hier in Bückeburg, das geht so nicht. Ich habe ihm alles erzählt. Und als ich mal wieder so am Erzählen war, es war, als wenn Gott sagt, das ist völlig neu für mich. Was meinst du? Nein, Herr, natürlich, du siehst alles. Ja, dumm gelaufen für mich. Aber klagen darf ich doch. Wir sollen doch klagen. Ja, sagt er, klagen, aber du sprichst über mich. Ich sage, nein, ich spreche über die Gemeinde. Ja, aber das ist mein Leib. Das weißt du wohl noch nicht. Das war für mich eine Riesenlektion. Ist es immer noch. Und letztlich, wenn ich jeden von euch angucke, was ich über dich sage, wenn du meine Schwester und mein Bruder bist, sage ich, er letztlich über Jesus in dir. Du gehörst Jesus. Nun, vielleicht genug pastoral-theologische Anmerkungen. Dieses Reingenommenwerden, Gott hat sich immer mehr offenbart. Er hat darunter gelitten und diese Sünde, diese Entfernung hat ihn dazu geführt, dass er immer mehr von sich zeigte. Also es gibt eine sukzessive, eine wachsende Offenbarung Gottes. Ja? Am Anfang war die Gotteserkenntnis noch nicht so groß. Die haben ein bisschen was von Gott gesehen, aber noch nicht alles. Mose durfte das Angesicht Gottes gar nicht gucken. Ja. Wer das Angesicht Gottes sah, der fiel tot um. Ja. Und dann hat Gott sein Angesicht aber gezeigt in Jesus. Nachzulesen im Hebräerbrief. Gott hat geredet zu Vorzeiten, dann hat er zum Schluss sich verkündigt, geoffenbart in Christus, geoffenbart. Wir haben immer noch nicht alles verstanden von Christus. Aber wenn du Gott erkennen willst, geht es immer um Christus. Lies so viel Evangelien rauf und runter, wie du nur irren kannst, dass du Jesus klarer vor Augen hast. Und Jesus schaut die Menschen an, er sieht die Menschen, er hat eine Individualität. Die Berufungsgeschichten, die du schon eingeflochten hast, werden uns auch heute Abend nochmal fassen. Ich habe mich gefragt, wie hat Jesus seine Jünger ausgewählt? Also stell dir vor, du hättest diese Aufgabe, du sollst 12 Leute wählen, die dann deine Nachfolger werden sozusagen. In die musst du alles investieren. Wenn die das nicht kapieren, warst du umsonst auf der Welt. Das war ungefähr das, was die Abschiedsreden Jesu, Johannes 13 bis Kapitel 17, uns verdeutlichen. Jesus darum gerungen hat und wie er sie berufen hat. Und auch im Alten Testament die Berufungen, das wird auch ein Teil dieser Konferenz sein. Morgen Abend werde ich darüber was sagen. Berufungen sind nicht nur, jetzt mach das, wir brauchen noch Leute in der Küche oder wir brauchen noch diese. Das ist nicht Berufung, worüber ich rede. Das sind Funktionen, die wir wahrnehmen können. Berufung, wer bist du? Und wie er immer die Leute sieht und im Alten Testament, das im Orient sowieso, das war ja noch ganz anders, wenn die Menschen ihren Kindern Namen gegeben haben. Die haben ihnen manchmal ganz plastische Namen gegeben. Ja, zum Beispiel als, ich weiß nicht, ob Abraham seine Frau Sarah genannt hat. Das heißt so viel wie Fürstin. Schöner Name, ja. Fürstin möchte man eigentlich heißen, oder? Finde ich nicht schlecht. Und wie hat Gott Sarah gesehen? Die war, muss wunderschön gewesen sein. Ich hätte sie gerne damals mal kennengelernt, aber vielleicht im Himmel. Mal gucken, wie das da läuft. Eine schöne Frau, ja. Aber sie hatte eben ein Manko. Nach der damaligen Zeit, die konnte keine Kinder empfangen. Ich weiß nicht, ob wir heute hier eine 99-Jährige haben. Niemand. Also ich weiß nicht, wie alt jemand hier ist. Also ich bin jetzt 66. Ich gehe in meiner Zeitplanung immer von 100 Jahren aus, weil sich das leichter rechnet. Ja, aber dann hätte ich jetzt noch bis 99 eine ganz schöne Stufe. Die war immer unfruchtbar. Und dann kam diese Geschichte mit Hagar, mit der Magd. Die selber kam auf die Idee, und Abraham sagte, dann kann die ja ein Nachkommen hier machen mit der Magd, die ägyptische Magd Hagar. Und Hagar heißt eigentlich die Fremde übersetzt. Die Fremde. Kein schöner Name, ja. War immer fremd. Und dann wird sie verstoßen. Ihr kennt die Geschichte aus dem 1. Mose, Kapitel 18. Und Gott spricht zu ihr mit einem Engel und sagt, ich habe was mit dir vor, Hagar. Und dein Sohn wird ein großes Volk werden, Ismael. Hab keine Angst. Und dann sagt sie an einem Brunnen, du bist Elroi. Elroi. Ja. Du bist der Gott, der mich sieht. Du bist der Gott, der mich sieht. Und er hat auch Sarah gesehen. Und wie gesagt, 99 Jahre, da wird sie schwanger. Ja. Und Abraham war auch nicht mehr der Jüngste. Also das ist schon ein Unternehmen gewesen. Und das ist unmöglich. Wenn Gott dich anschaut, ist nichts unmöglich. Deine Grenzen sind nicht Gottes Grenzen. Das machen die Berufungen deutlich. Josef, der den Namen Gott vermehrt, heißt das der Name. Und wo landet er? Im Brunnen. Gluck, gluck, weg. Trocken. Ja, Hall rollt mich heraus. Wird verkauft nach Ägypten und so weiter. Ab ins Gefängnis. War auch nicht das Tollste. Viele sagen, ja, der hat ja einen tollen Start gehabt. Nee, musste erstmal ins Gefängnis. Es war alles ziemlich lausig. Und erst als er auf die Traumdeutungen einging, als Gott ihn begnadet hat, wurde er gesetzt. Kam seine eigentliche Berufung zum Tragen. Berufungen wachsen. Deine Identität wächst. Du wirst dich entwickeln. Das heißt auch, du musst nicht der bleiben, der du bist. Gott kann dich total umformen, selbst wenn du 99 Jahre bist. Bei Gott ist nichts unmöglich. Ja. Dann haben wir Mose, sein Name heißt der Herausgezogene, ist auch ein schöner Name. Als jemand schwanger ist, noch einen Namen sucht für sein kleines Kind, muss ein Sohn sein. wir nennen ihn den Herausgezogenen, ist ja auch, kann man so nennen. Wir wissen, er wurde aus dem Schilf herausgezogen, ja. Mosche. Gott hat ihn gesehen. In der ganzen Not seines Lebens. Er wurde zum Mörder. Und Gott hat ihn abgeführt in die Wüste. Und im Dornbusch sprach Gott zu ihm: Mit dir habe ich was vor. Manchmal muss man erst in die Wüste, bevor man Gott hört. Dann David. David heißt der Geliebte. Und David war sicherlich auch ein netter Kerl, aber nach den damaligen Maßstäben kam er nicht in Frage. Ihr kennt die Geschichte vielleicht aus dem 1. Samuel-Buch. Und als er dann erwählt wird und sagt, das ist der, den Gott erwählt als König, da heißt es, Gott sieht das Herz an und sieht nicht das, was der Mensch vor Augen hat. Gott sieht das Innere. Er sieht deine Identität, deine Grundhaltung. Er sieht nicht nach den äußeren Maßstäben. Maria, die Bittere. Da ist das eigentlich auch nicht schön. Wir haben unsere Tochter Maria genannt, hätten wir das gewusst. Aber Eva Maria, die lebensspendende Bittere. Und Mara, vom Bitterwasser kommt der Name her, ne? Dass Gott das verwandeln kann, das Bittere in was Süßes. Das steckt dahinter. Und sie sagt, dass er angesehen hat, die Niedrigkeit seiner Magd. Gesehen. Was sieht Gott? Der hat nicht gesagt, ich guck mal, wo ist die Tollste? Sondern er hat die Niedrigkeit gesehen. Die Demut. Dann nehmen wir nochmal, ich könnte viele Beispiele nennen, jetzt nehme ich nochmal ein Beispiel, Nathanael. Manche denken auch, das ist der Jünger Bartholomäus gewesen. Es könnte sein, die Kirchentradition geht davon aus. Nathanael, da waren schon ein paar Berufungen gewesen, die waren richtig opulent, Petrus, Andreas, Philippus, ja, da war was los, die lebten zusammen, das waren Fischer und Jesus, die Geschichte vom Fischzug kommt morgen Abend nochmal vor, ja. Und Jesus sagt, geh weg von mir. Ja, das kommt alles nochmal vor. Und da sitzt nur Nathanael und Philippus wetzt zu dem, weil der Nathanael so ein frommer Kerl war. Wahrscheinlich kam er, man vermutet, aus Kana, also Nachbarort. Und der saß da nun und sagt, hey, du musst mitkommen, wir haben den Messias, wir haben den Meister gefunden. Und dann kommt Nathanael da an und was sagt Jesus? Ich habe dich schon gesehen. Wieso hast du mich gesehen? Ja, als du da unterm Baum gesessen hast, habe ich dich schon gesehen. Ich kenne dich. Und das überzeugt ihn, der Herr hat einen Blick. Er sieht dich Tag und Nacht, hat er dich auf dem Herzen. Deshalb, wenn du betest, wenn du den Kontakt mit Gott suchst, ist nicht das erste Programm, dass du dem Herrn alles erzählen musst. Beten ist viel mehr als Reden. Beten ist ein Sein vor Gott. Ein sich anschauen lassen vor Gott. Begegnungen, die Jesus durchführt, es gibt viele Beispiele. Ne? Und auch Petrus, diese Geschichte, wo er da fängt, den großen Fang. Und dann sagt Jesus vorher schon, im Johannesevangelium wird das vorher schon gesagt, hat er ihm gleich schon am Anfang den Namen Kephas gegeben. Der hieß ja eigentlich Simon. Also es wäre genauso, als wenn ich Philipp sagen würde, also Philipp, ab heute heißt du Säule. Dumm gelaufen. Ja, oder sowas, ja. Dann würde ich sagen, ja, Säule ist auch nicht schlecht, aber wer stellt sich schon auch Säule vor, ja. Und wenn man, dann darf man auch nicht aus Schwaben kommen, dann ist es noch schlimmer. Ja, Scherz beiseite. Also eine Identität, die Gott ihm gibt. Bei Nathanael wird das zunächst gar nicht, das ist nicht bei allen Jüngern. Einigen hat er andere Namen gegeben, einigen nicht. Ja. Paulus, bekannt als Saulus. Saulus, starke, der Kämpfer. Ja. Paulus heißt übersetzt der Mickrige, der Kleine. Ja. War auch eine kleine Verwandlung. Gott sucht dich. Er ist immer auf der Suche nach dir. Wenn du dich verlierst in deiner Aktivität, wenn du dich definierst über deinen Beruf, wir Männer mögen das. Wenn Männer, ich habe früher Männerarbeit gemacht, die Promise Keepers, und da habe ich das gelernt, was wir für eine Spezies sind. Und wenn Männer sich vorstellen, dann kannst du nicht sagen, sag mal, was in dir ist. Dann sagen die Männer, hallo? Ja. Oder wenn du sagst, wer bist du? Ich bin Ingenieur. Ja, wollte ich gar nicht wissen, aber wir Männer stellen uns meist mit den Berufen vor, oder was wir machen, was wir buddeln, was wir bauen. Ja. Und Frauen sagen, ich empfinde vielleicht, ich weiß es nicht, waren natürlich diese klassischen Schemata. Ja. So. Also diese unterschiedlichen Momente. Gott knüpft an, der Nathanael sitzt unter dem Baum. Das ist ein heiliger Moment für den Herrn. Und er sieht, das ist ein richtig frommer, sagt er. Das ist ein gottesfürchtiger Israelit, ein gottesfürchtiger Jude. Der kommt da an, der hat ihn noch nie gesehen und sagt das gleich. Einen Durchblick, eine Identität hat er über das Herz. Heilige Momente. Wir machen jetzt eine nächste Übung, damit es interessanter wird. Ich nenne sie Holy Moments, was auf Deutsch heißt heilige Momente. Gibt es Momente in deinem Leben, wo du den Eindruck hattest, hier hat Gott dich gesehen? Denk mal drüber nach. Er hat Gott dich gesehen. Vielleicht hat er dich sogar beim Namen genannt. Oder gibt es Momente, wo du den Eindruck hast, er ist dir ganz nah? Oder wo du richtig unten warst und er hat dich getragen? Gibt es solche Momente in deinem Leben? Jetzt nimm mal einen raus. Ich hoffe, jeder hat solche Momente. Und die Übung lautet nun, share the holy moments of your life. Auf Hochdeutsch. Teile mal einem anderen einen von diesen heiligen Momenten in deinem Leben mit. Dazu haben wir ungefähr 2x3 Minuten. Ja? Also, das kann dein Nachbar sein, es kann ein Vertrauter sein, es kann ein Wildfremder sein, aber versuch es doch mal. Sprich mal über diesen heiligen Moment deines Lebens. Jetzt, das ist praktisch. Jetzt, ja. Now. Jetzt ist die Zeit. Dankeschön. Ja. Also den heiligen Momente. Das ist kostbar. Ich merke das, wenn man das so macht und austauscht. Eigentlich baut das ja uns total auf. Ja. Wenn man das von anderen auch hört und wenn man selber auch was erzählen kann. Es hat auch was Intimes. Man gibt was preis so von heiligen Momenten. Und trotzdem macht das Gemeinde aus, weil wir manchmal auch in dem, was Gott an anderen tut, natürlich seine Kraft spüren und erleben. Ja. Ich selber bin Tagebuchschreiber. Ich schreibe schon, weiß ich nicht, 50 Jahre Tagebuch, ja, als Gebetsbuch. Und da schreibe ich natürlich viele von diesen Holy Moments auf. Ja. Manchmal blätter ich noch drin. Und es sind ganz unterschiedliche Dinge. Früher habe ich gedacht, ja, heilige Momente. Ich habe zum Beispiel eine Spontanheilung erlebt, wo die Ärzte mich total aufgegeben hatten, damals als junger Mann, und haben gesagt, wir können nichts mehr für Sie tun. Gehen Sie mal nach Hause, 7 Tage, 7 Wochen vielleicht, wenn Sie Glück haben. Und dann haben Leute für mich gebetet und ich habe eine Spontanheilung erlebt. Ja. Und es war wunderbar. Es war, als wenn jemand ein warmes Wasser über mich. Ich habe es richtig körperlich, als wenn die Krankheit, als wenn du enthäutet wirst. Ja. Und das war wunderschön, das war ein heiliger Moment. Ja. Aber ich erlebe auch heilige Momente im Traum. Ich träume sehr viel. Ja. Eigentlich träumen wir alle. Die Psychologen sagen, wir träumen alle. Wer nicht träumt, stirbt. Ja. Also das ist so. Ne? Aber dieses bewusst auf einmal im Traum, du erlebst ja was. Und da bin ich so ein Typ, da bin ich ganz stark. Ja. Schon immer geträumt. Ja. Und Gott hat meine Träume immer mehr geheiligt. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Das hat er auch ohne meine Gebete hingekriegt, sage ich mal. Aber das ist wichtig, wenn wir uns nachher hinlegen und schlafen, dass wir Gott mit hineinnehmen in diese Schlafzeit. Wir verpennen ja ungefähr ein Drittel bis Viertel unseres Lebens. Und das ist schon gut, wenn wir da den Herrn dabei haben. Ja. Und er nutzt diese Fähigkeit zu träumen, das ist fantastisch. Und manchmal denke ich, ach Herr, ich hab keine Lust, eigentlich unter uns gesprochen, würde man sagen, wenn man träumt, macht man sowas wie eine Ablage. Ja, alles, was ihr jetzt heute Abend wahrnehmt, wie ich hier vorne so mache und was ich euch erzähle, und wie, das ist im Seepferdchengehirn, das sitzt hier vorne, ja, so sieht aus wie so ein kleines Seepferdchen, abgespeichert. Und wenn du heute Nacht anfängst zu träumen, passiert die Ablage. Das kannst du dir merken, das kannst du vergessen, das ist ein schmerzvoller Eindruck, oh oh, und so weiter. Also es wird abgelegt und dann bist du morgens wieder freier. Und dadurch verbrauchst du viel Energie beim Schlafen. Deshalb hat man morgens in der Regel auch wieder Appetit. Ja. Also alles medizinisch nachweisbar, was ich hier sage, es sind keine Dönekens. Gott hat das genial gemacht. Und wie er in diese Traumwelt reinkommt. Und manchmal habe ich gesagt, ja, ich möchte heute Nacht mal, ich möchte Urlaub machen heute Nacht. Ja. Und wenn Gott das dann auch noch erfüllt, ist schön, es ist günstig. Mal irgendwo was Schönes erlebt, eine Landschaft. Boah, ist das herrlich, wo bin ich denn hier? Und du wachst morgens auf und denkst, boah, das war ja echt cool. Ja. Ich habe auch schon mal gesagt, hey, ich möchte einen Krimi träumen, was Spannendes. Habe ich auch schon sowas. Also ich mache da Experimente auch. Und dann führt Gottes Geist mich manchmal, als wenn er mich hineinnimmt in seine Welt. Ich zeig dir mal ein bisschen, wie das bei mir läuft. Dann habe ich zum Beispiel einmal, das war so ein heiliger Moment, ich habe geträumt, meine Frau ist Musikerin. Und es war eine riesen Menschenmenge, unüberschaubar. Alle möglichen Sorten von Menschen. Und die fingen alle an zu singen. Und es entstand und Instrumente, die ich noch nie gehört hatte. Und es klang zusammen, ein Klang zur Ehre Gottes. Es war ein Gottesdienst. Und ich bin aufgeregt, sowas habe ich noch nie gehört. Ich dachte, ich hab ein Oratorium gehört vom Himmel. Es war einfach das Beste, was ich überhaupt musikalisch jemals gehört habe. Dann kann ich das nicht aufschreiben, das kann man auch nicht aufschreiben. Aber das war für mich ein wirklich turbo-heiliger Moment. Danach war ich wie durchgeläutert. Dachte ich, das war ein Hauch von Himmel. Erzähl noch einen anderen heiligen Moment, weil es gerade so lustig ist. Heilig heißt auch, ich bringe alle Dinge in Beziehung zu Gott. Die Blumen, hast dir viel Mühe gegeben, Herr. Sonnenblumen sind meine Lieblingsblumen. Alles, was ich sehe, jeden Menschen, jeden Schmerz, alles, was ich wahrnehme, versuche ich in Verbindung zu bringen. Humorvolle Geschichte, vor 2 Jahren war es etwas feuchter, 2, 3 Jahre, glaube ich. Und wir leben in Braunschweig, Sumpfgelände, wie fast alle Städte. Und es war feucht in unserem Garten und wir hatten viele Mücken. Also ich ging morgens ins Badezimmer und siehe da, Mücke da. Ich hatte aber gelernt, da hatte ich gerade dieses Buch geschrieben über den Heiligen Geist, die Schöpfung, nichts atmet, nichts Leben ist ohne den Heiligen Geist. Ja. Und ich habe gelernt, dass eben alle Tiere auch irgendwas vom Geist haben. Ja. Also habe ich dann, ich habe nicht von Franziskus gedacht, ich habe gesagt, Schwester Mücke. Ich will dir sagen, ich bin Pastor. Und ich gebiete dir im Namen Jesu, diesen Raum zu verlassen. Die Mücke macht so nach dem Motto, das ist ja echt lustig. Ja. Ich sage, okay, wir können uns weiter unterhalten. Ich bin Pastor. Ich beerdige dich gleich. Wirklich so passiert. Und dann war es, ich sage, Herr, was mache ich hier? Er sagte, du musst auf die Mücke hören, die ist einfach nur da, die will was dir sagen. Ich sage, ja, die Mücke will mir was sagen. Mücke, was willst du mir denn sagen? Sofort kam mir ein Gedanke, was die Mücke mir sagen will. Ich möchte Frühstück. Ich habe Hunger. Ja. Ich möchte von dir ein Tropfen Blut. Ich sage, ja, und nachher ich hier so. Na ja, ist nur ein Tropfen. Ich sage, nee, denk dran, ich bin Pastor, raus hier. Ja. Mücke fliegt weiter, als wenn sie weiterredet. So, so, du bist Pastor. Ist dir das unbekannt, dass du vom Blut eines anderen lebst? Dachte ich, ey, Mücke, ey, was hältst du für eine Predigt hier am frühen Morgen? Ja, ich lebe vom Blut Jesu, okay, hier. Kriegst auch einen Tropfen von mir, ich werde nicht sterben. Die Mücke, das wollte ich dir nur gesagt haben und flog raus. War ein heiliger Moment. Ja. Dachte ich, ja, diese kleine Mücke, ganz gute Predigerin gewesen. Ja. Bringt es gleich auf den Punkt. Ne? Nun, das hört sich alles lustig an, ist auch lustig. Also es gibt auch, Gott hat so viel Humor ja auch. Es gibt diese Momente mit Schmerzen, es gibt Momente, wo man sich freut unbändig, wo man emotional ergriffen ist. Es gibt auch Momente, wo ich gar nichts spüre und trotzdem, ich will eine letzte Geschichte erzählen aus meinem Leben. Ist ein paar Jahre her schon und ich war wieder sehr, sehr aktiv. Ich liebe Aktivitäten natürlich auch, ja. Und war, merkte ich, ich wusste, dass, was ich jetzt mache, ist Spiel mit dem Burnout. Ich war an der Kante. Ja, ich weiß, was Burnout ist und wie sich das zeigt. Und ich merkte, wenn jemand anruft, ich habe keinen Bock mehr dran zu gehen. Da ruft schon wieder jemand an, solche Zeichen, ja. Oder wenn man vergisst beim Tanken das Ding rauszunehmen und fährt schon weiter und solche Sachen, dann ist es schon ziemlich weit, ja. Jedenfalls, nun war ich im Urlaub, es war mein Urlaubstag und ich hatte am nächsten Tag Geburtstag und ich war irgendwie so andepressiviert, so, aber fromm dabei, fromm. Ich sage, Herr, unsere Kinder sind groß, ich hätte Lust abzuscheiden. Kannst du mich nicht schon mal holen? Das meinte ich aber sehr ernst. Also durchaus. Ich war durchaus willens zu sterben. Ja. Habe das meiner Frau natürlich nicht gesagt. Ich dachte aber, die kommt zurecht. Das ist eine taffe Frau. So, und, aber da merkte man, okay, ich war ziemlich unten. Ja. Alles ging mir immer durch den Kopf, was man alles machen muss. Und am nächsten Morgen, es war ganz früh, ich wache immer früh auf, aber das war sehr früh. Und ich spürte, wie jemand mich berührt. Dachte ich, meine Frau, nee, die lag auf der anderen Seite und schlief friedlich. Guck, ich sage, Herr, bist du das? Und es war, als wenn er sagte, ja. Als wenn er mich anschaute. Und ich war erschrocken. Und dann, als wenn er seinen Arm um mich legt, schaut mich an und sagt, Heiner, du gehörst mir. Das war alles. Und es war, als wenn alle Lasten von einem Minute wegfuhren von mir. Es war die beste Therapie, weil ich wusste, wem ich gehöre. Und wenn du weißt, wem du gehörst, dann musst du es nicht anderen beweisen. Und außerdem hörst du dann wieder richtig auf Gott. Das war ein Geburtstagsgeschenk. Ja, man kann das nicht machen, aber es sind solche heiligen Momente. Also Gott sucht dich auf. Er sucht dich. Es ist nicht deine Suchaktivität. Es ist seine Suche, die immer anhält, die immer bei dir ist. Und ich könnte jetzt viele Geschichten von Leuten erzählen, die auf dem Sterbelager sind. Was für heilige Momente das sein können. Es können völlig unheilige Momente sein, aber es können Momente sein, wo du sagst, als meine Urgroßmutter starb, ich war nicht dabei, da hat der Pfarrer gesagt, wenn im Dorf noch irgendjemand ist, der nicht an Jesus glauben könnte, den hätte ich gern dabei gehabt. Ja. So ein heiliger Moment. Ja. Oder ich selber habe eine Frau sterben, wo ich wüsste, also, Herr, das ist ja wie der Himmel. Sowas gibt es, ja. Wobei das schmerzvoll ist, Sterben ist immer Abschied nehmen und trotzdem, wo du merkst, boah. Und eine Situation weiß ich noch, ich war auf einer Party, sag ich mal, die in Hannover damals noch, heirateten die alle so viel. Da war jeden Samstag immer ein, zwei Hochzeiten. Unser Sohn sagt, müssen wir wieder zur Hochzeit? Ich sage, ja. Müssen wir streuen? Nee, ich sage, diesmal nicht, wird nicht gestreut. Zogen sie sich, verkleideten sich wieder die drei und jeden Samstag Hochzeit. So, also es war eine tolle Hochzeit. Wir feierten, was das Zeug hält. Ich kriege einen Anruf. Bruder, so und so liegt im Sterben. Er möchte dich noch mal sehen. Ich raus aus diesem Turboleben da, komme in das Zimmer, er war voll bei Bewusstsein, grüßte mich gleich, schön, dass du da bist. Ja, bete mit mir. Ich glaube, ich gehe zum Herrn. Ich sage, ja, das kann sein. Die Ärzte sagen das auch. Habe ich ihm sein Lieblingslied noch vorgesungen. Und dann haben wir miteinander gebetet. Und er strahlte mich an. Er betete mit. Und als ich in seine Augen guckte, da war das Vielfache von Vitalität von dem Vergleich zu der Hochzeit. Da war viel mehr Leben bei diesem sterbenden Mann. Da war ich damals noch junger Pastor und dachte, was ist denn das für ein Ding? Ja. So ist der Gott, mit dem wir zu tun haben. Wenn er dich anschaut in den unterschiedlichsten Situationen, da ist so viel Schönheit drin, so viel Lebenskraft. Das ist der Punkt. Deshalb möchte ich mit euch eine nächste Übung machen. Das ist dann schon die vorletzte. Die letzte ist ganz kurz. Aber die ist auch sehr schön. Die dauert auch nicht lang. Ich weiß deinen Namen nicht, den du am Keyboard gespielt hast. Spielst du uns gleich mal was? Ja? Danke dir. Komm ruhig schon mal letztlich hin. Das ist sozusagen der the soaking, heißt das auf Englisch, der Eintaucheffekt, ja, für die Seele, ja, der Klangteppich heißt es auf Deutsch, ne, dass du uns ein bisschen hilfst mit heiligen Klängen. Wir wollen nämlich folgende Übung machen. Ich erkläre das kurz. Am besten auch noch mal. Vielleicht steht ihr noch mal ganz kurz auf. Es wäre wichtig, dass man dazu ganz wach ist. Also nochmal ein bisschen Blut in die Hände pumpen, das es tut nicht, also einfach nur so ein bisschen auf und zu machen, Schultern schütteln ein bisschen, dann ist man schon wieder halb wach, Probacken einmal zusammenkneifen und wieder freilassen. So, ich erzähle euch, wie die Übung ist, dann können wir uns gleich hinsetzen. Ich bitte euch gleich einfach ganz entspannt euch hinzusetzen, die Hände zu öffnen in eurem Schoß, könnt ihr auch machen. Setzt euch mal ruhig hin. Hände in den Schoß legen, öffnen. Und die Übung besteht lediglich darin, wir nehmen uns dazu ungefähr so 3-4 Minuten. Ja? Stell dir vor, Jesus ist hier im Raum, er geht durch die Reihen und er schaut dich an. Jesus schaut dich nur an. Bitte sag ihm nichts. Versuch mal nicht zu reden innerlich. Lass dich nur von ihm anschauen. Ja, das ist die Übung, ganz schlicht. Ich kenne dich, spricht der Herr. Ich lese dein Herz. Ich habe dich gesehen, als du noch im Leib deiner Mutter warst. Nie habe ich dich aus dem Blick verloren. Der Herr segne dich, er behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und er sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Vielleicht öffnen wir ruhig wieder unsere Augen. Ja. Wenn man so eine Übung am Abend macht, könnte es sein, dass man einschläft dabei. Das ist nicht schlimm. Es kann aber auch sein, dass man ganz wach wird. Ich mache das manchmal sehr, ich habe es oft in großen Versammlungen gemacht, in unserer Gemeinde in Braunschweig, und habe festgestellt, dass Gott in dieser Form Menschen berührt, wie das sonst nicht möglich ist. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich möchte euch raten, das ruhig mal mitzunehmen. Ich mache das selber also als Tagesübung oft vorm Einschlafen. Ich bin eigentlich ein Mann und ein Mann sieht ein Bett und schläft. Ja. Und bei vielen Männern ist das so, nicht bei allen. Und bei meiner Frau, die muss manches erst noch verarbeiten, bis sie zur Ruhe findet. Ja? Also, und das ist eine wunderschöne Übung, das ist verbunden mit dem immerwährenden Herzensgebet. Ich weiß nicht, ob du das der Gemeinde schon beigebracht hast, Birgit. Noch nicht ganz, es ist eigentlich ganz schlicht. Es ist was ganz Urspirituelles von den Kirchen her, dass man seinen Atem verbindet mit Beten. Das ist eigentlich eine ganz tolle Übung. Ja. Aber viele sagen, allein schon, wenn du jetzt anfängst, darüber zu reden, kriege ich ja schon Asthma. Also fange ich schon an, atme ich richtig und so weiter. Deshalb ganz entspannt. Und das kann man gut machen, wenn man einschläft. Ich mache das fast jeden Abend, dass ich bewusst einatme und dabei denke, ich sage das nicht laut, Jesus beim Ausatmen, Christus oder mein Christus, mein Heiland heißt es, mein Herr, Jesus Christus. Ich atme bewusst Jesus ein und aus. Ja? Und das ist ein wunderbares Ding. Und ich gehe dann meist in den Schlaf über. Ja? Das ist dem Herrn, glaube ich, recht. Ja. Aber ich schlafe lieber so ein, als dass ich da tausend Sachen noch alle klären muss und hoffentlich vergesse ich nicht und dies und das noch, dem Herrn das noch alles sage vorm Gebet, was ich auf der Tagesordnung habe. Das macht einen ja auch nicht freier dann. Dann blendet man das nochmal alles ein. Hallo, was ich alles auf der Tagesordnung habe. Also lieber runterkommen, darum geht es. Ja? Eine wunderschöne Form, dass der Herr dich sieht. Er lässt sein Angesicht über dir leuchten. Auch wenn du aufstehst morgens. Und wenn du in dein Berufsleben gehst oder was immer du morgen vorhast. Ja, der Herr ist schon dabei. Er ist dabei. Er ist mit dir unterwegs. Er sieht dich. Er verliert dich nicht. Er sucht dich, er sieht dich. Und das Letzte, 5:10, er segnet dich. Es geht um diese Begegnung, diesen Herzschlag. Und das ist der Segen, das ist so eine Kraft. Segen ist ja, man müsste eigentlich eine ganze Konferenz über Segen mal machen. Ja? Ich habe das einmal mit einer Gemeindegruppe gemacht, da dachte ich, da liegt so viel Kraft drin, dass ihr eine segnende Gemeinde seid hier für die ganzen, wie nennt ihr euch, Ordner? Nee, wie heißen die richtig? Peugeot, na, auch, wie auch immer. Okay, also dass der Segen hineinfließt in diese Stadt, auch morgen in deinem Berufsleben, wo du hinkommst, in die Schulen, wo die Menschen sind, überall, in die Straßen. Wie wird man zu einem Segnenden? Ja? Und der Herr segnet. Man kann ja nicht so durch die Straßen gehen. Guten Tag, guten Morgen, was wünschen Sie? 6 Brötchen bitte. Kann man nicht schlecht machen, ne? Aber man könnte sich vorstellen, man geht als segnender Mensch rein. Das heißt, Augenkontakt nehmen, ja, Gutes über die Menschen denken und all solche Sachen gehören dazu. Als Jesus auferstanden war, so berichtet Lukas, führt er die Jünger nochmal zusammen, weg von Bethanien, und er segnete sie. Und er hat sicherlich so gesegnet. Und was haben die Jünger da gesehen? Die Wundmale in seiner Hand. Die waren ja noch da, auch als Auferstandener. Denkt an Thomas und so weiter. Und dann sagte ihn, mir ist alle Exousia, alle Autorität im Himmel und auf der Erde gegeben. Und dann erst folgt der Missionsbefehl. Der segnet sie. Und ich habe mir das auch vorgestellt, die sehen die Wunden. Und ich habe mir so vorgestellt, mit der einen Hand hat Jesus hier und heute die Kraft, jeden aus notvollen Situationen, selbst aus Tod herauszuholen. Diese Autorität hat der Herr bis heute. Er kann Zeichen und Wunder tun ohne Ende. Er liebt es auch. Ja. Er hat die Kraft, wirklich Situationen radikal zu ändern, bei einer 99-jährigen Sarah, bei Nathanael und bei den vielen Berufungen. Gott greift ein. Und mit der anderen Hand, stelle ich mir vor, greift er drunter. Er führt dich, er trägt dich durch Situationen durch. Manchmal, dass du es gar nicht spürst. Das ist, wenn man mit kranken Menschen zu tun hat. Diese beiden Hände gehören immer zusammen. Ja, auch in der Gemeinde. Hände Jesu. Ich würde euch jetzt gerne zum Schluss segnen. Wir haben heute Abend, weil ich das weiß, jetzt keine ausführliche Ministry-Zeit. Oder hattet ihr das vorgesehen? Nee, ne? Das machen wir morgen. Morgen ministern wir hin und her. Ja? Morgen geht das gut weiter hier. Aber heute Abend, denke ich, schließen wir mal mit einem Segen. Und ich bitte euch zum Segen, sitzend zu bleiben, ihn ganz bewusst zu empfangen. Und ich werde ihn auch sehr langsam sprechen. Jesus sagt dir, mir ist gegeben alle Autorität im Himmel und auf der Erde, in deiner Familie, in all deinen bekannten Kreisen. Mir ist gegeben alle Autorität über Menschen, die dich verletzen. Mir ist gegeben alle Autorität über die Schmerzen und Zweifel. So sollst du gesegnet sein. Der Herr sei mit dir. Er berühre dich an Geist, Seele und Leib. Du sollst seine Gegenwart erfahren bei Tag und bei Nacht, bewusst und unbewusst. Und er schenke dir Frieden, Frieden mit dir, Frieden mit deinem Nächsten, Frieden mit Gott. So segne dich, Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gut, so soll es sein. Ich danke euch fürs Mitmachen, fürs Zuhören und morgen werden wir dann noch ein bisschen intensiver in ein paar andere Dinge reinsteigen. Ja?